23. Kapitel. Alla luce della luna. Im Schein des Mondes. Kiranos schwärmte unentwegt ob des Anblicks des Kosch. Die Passion, die er für dieses Land aufbrachte, schien mir seltsam. Doch es führte mir vor Augen, wie fremd Menschen und Zwerge waren und wie seltsam so manche Begeisterung von mir für meinen Freund, den Angoschim, sein musste. Vielleicht war es ein Wunder, dass wir so lange zusammenreisten und nicht noch mehr oder größere Dispute ausgefochten hatten. Dies waren Gedanken, die ich mit ihm teilen musste. Nur der passende Zeitpunkt war noch abzuwarten. Der Abstieg in das Tal gelang zügig, und so konnten wir bald eine Pause machen, um weiteres Feuerholz zu sammeln, was sich stetig schwieriger gestaltete. Unsere Wasserschläuche füllten wir mit dem klaren, eiskalten Wasser des Sees. Es war sauber, äußerst schmackhaft und erfrischend. Es kam nun auch die Zeit, ein Lager für die Nacht zu bereiten. Trogerik äußerte Bedenken bezüglich eines Feuers, da wir offensichtlich verfolgt wurden. Mir mussten wohl sämtliche Gesichtszüge entglitten sein, denn Iskir sprach mich mit strengem Ton an, ob ich frieren wolle oder lieber von unseren Verfolgern gesehen. Ich wusste keine wirkliche Antwort darauf, doch ich wusste, dass ich sehr ungerne friere. Nach einem kurzen Austausch kamen wir dann zu dem Schluss, genau so weiterzumachen wie bisher. Wir wussten nicht, ob unser Erfolg die Brieftaube betreffend bemerkt worden war. Sollten wir nun aufhören, ein Feuer zu entzünden, könnte dies unsere Verfolger aufschrecken oder stutzig machen. Außerdem stellte sich heraus, dass ich nicht der Einzige war, der sehr ungerne friert. Trogerik hatte auf unserem bisherigen Weg stets die Augen nach Essbarem offen gehalten, jedoch ohne Erfolg. So mussten wir von unseren Rationen zehren. Zu den Vorbereitungen der Nacht gehörte für mich nun erneut das Platzieren des verzauberten Steins. Da unsere Verfolger von Norden zu uns stoßen würden, sollten sie es tatsächlich tun, legte ich den Stein so hin, dass Nichtsahnende von Westen aus abgelenkt werden, wenn sie die Bewegung des Animatio vernehmen würden. Das Firmament war von Wolken bedeckt, und der beeindruckende Sternenhimmel verbarg sich hinter der dunkelgrauen Wand. Es wurde rasch dunkler, und so teilten wir Wachen ein und versuchten, unter all den aufwühlenden Bedingungen Ruhe und Erholung zu finden. Meinen Freunden sei es gedankt, dass ich in dieser Nacht keine Wache halten musste. 5. Raja. Es war Iskirs Stimme, die in meinen traumlosen Schlaf vordrang. Er rief irgendetwas. Zunächst schien es mir, als würde ich noch träumen. Allerdings kam etwas Bewegung in unser Lager und erneut vernahm ich die Stimme des Torwalers. Trogerik war es, der durch die dichte und feste Mauer meiner Müdigkeit drang. So schüttelte ich den Schlaf ab, der sich hartnäckig über meine Sinne gelegt hatte. Trogerik war bereits wieder aus dem Zelt verschwunden und eilte etwas nach. Faruk und Kiranos standen bereits im Lager und orientierten sich, als ich das Zelt verließ. Faruk hielt ein seltsames Licht in seiner Hand, welches weder vom Gwen Petryl noch von einer Kerze oder seiner Laterne zu kommen schien. Es handelte sich um ein kühles, mystisches Leuchten. Doch den Luxus, meine Überraschung zur Sprache zu bringen, hatte ich nicht. Unweit unseres Lagers hörten wir ein Rangeln und Kämpfen. Uns war klar, dass Trogerik und Iskir darin verwickelt waren und eilten in die Richtung, aus der der Lärm zu uns drang. Meine beiden Gefährten hatten einen Angreifer auf den Boden gepresst und hielten diesen fest. Es dauerte, bis ich die Person identifizieren konnte. Wir hatten eines der Mitglieder der mörderischen Bestiariumsgruppe gefasst. Die Frau mit den kurz geschorenen Haaren, die sich weiterhin vergeblich zu wehren versuchte. Offensichtlich hatte sie sich an unser Lager getraut, die Rechnung jedoch ohne den aufmerksamen Iskir gemacht, der ihr deutlich überlegen war. Faruk ergriff das Wort, sobald er erkannt hatte, wer dort vor uns lag. Er begann, die Gefangene zu befragen und wollte wissen, ob die anderen Malefikanten auch in der Nähe seien. Provokant fügte er die Frage hinzu, ob diese vielleicht mehr Tauben besorgten, um auf unseren grandiosen Triumph des letzten Praios-Laufes hinzuweisen. Tatsächlich schien diese Provokation zu wirken, denn die Bemerkung entlockte der Frau ein paar Worte. Abschätzig versuchte sie, diesen Rückschlag als lächerlich abzutun. In der Folge versuchten wir, mehr aus ihr herauszubekommen. Wo waren ihre Mittäter? Was würde uns bei der Hexe im Turm des Algorten erwarten? Warum stand sie in den Diensten einer finsteren Hexe? Doch unsere Versuche und selbst Iskirs Einschüchterungen ließen die vermaledeite Streunerin kalt. So beschlossen wir, zurück zum Lager zu gehen, um dort in etwas sicherer Umgebung das weitere Vorgehen abzusprechen. Dank Faruks seltsam kalten Lichtes fanden wir, ohne zu stolpern, zurück. Kiranos und Iskir schleppten die Gefangene, die sich nicht mehr wehrte und es auch über sich ergehen ließ, als Trogerik sie fesselte. Nun galt es herauszufinden, welche weiteren Überraschungen an diesem sehr jungen Morgen noch auf uns warteten. Sollte die Begegnung, die Trogerik gestern am Berghang gesehen hatte, von dieser Frau und ihren Spießgesellen gewesen sein, so mussten sich diese entweder an unserem Lager vorbeigeschlichen haben oder wir waren noch immer in Gefahr, angegriffen zu werden. Diese Schlussfolgerung teilte uns Faruk mit, der einige Augenblicke lang überlegt hatte. Trogerik behauptete, dass die Bewegung am Hang von höchstens einer Person stammte, was den Schluss zuließ, dass sich diese Streunerin allein hier aufhielt und als einzige einen Spähposten bildete, um unsere Ankunft anzukündigen. Eine weitere Befragung der Streunerin führte erneut zu keinem Ergebnis. Sie saß stoisch vor uns, gefesselt, und verzog keine Miene. Deshalb beschlossen wir, unser Lager abzubrechen und weiterzuziehen. Wir versuchten ein letztes Mal, eine Regung aus unserer Gefangenen zu bekommen, indem wir offen und unüberhörbar darüber diskutierten, was mit ihr zu tun war. Eine Möglichkeit war natürlich, sie gefesselt zurückzulassen, wo sie der Kälte, dem Hunger oder gar wilden Tieren schutzlos ausgeliefert war. Es waren Iskirs detailgenaue Ausführungen, auf welche Art die Streunerin umkommen könne, die ihr letzten Endes eine Reaktion entlockten. Also stand der Torwaller auf, packte die im Gegensatz zu ihm kleine Frau und hob sie hoch, bis er ihr in die Augen blicken konnte. Mit den Worten, dass die Tiere ja auch etwas zu essen benötigten, begann er sie hinter sich herzuschleifen und auf einen größeren Findling zuzuschreiten. Kiranos erhob seine Stimme und brachte Iskir dazu, stehen zu bleiben. Der Zwerg ging sogar so weit zu behaupten, dass der Tod zwar eine gerechte Strafe für die Streunerin sei, doch dies den Tieren zu überlassen, sei falsch. Wir mussten diese leidige Pflicht auf uns nehmen, so Kiranos. Nach einer kurzen Pause, in der niemand etwas sagte, fragte er sie nach ihrem Namen. Tatsächlich antwortete unsere Gefangene darauf. Hester.
Sie nennt sich Hester. Ein überaus passender Name. Klingt doch schon wie das Zischen einer Schlange.
Eindringlich begann mein Freund, auf die Mörderin einzureden. Er versuchte mit einer geschickten Mischung aus Einschüchterung und respektvoller Überredungskunst, mehr Informationen zu erlangen. Die Zunge Hesters war nun gelockert, denn die Aussicht, verschnürt und allein in diesem Gebirge zurückgelassen zu werden, schien sie nicht kalt zu lassen. Die Malefikantin grübelte. Schließlich blickte sie uns an und stellte eine Frage, die unsere Gruppe unerwartet traf. Sie bot an, uns zum Turm der Hexe zu bringen. Im Gegensatz dazu verlangte sie, freigelassen zu werden und wollte wissen, ob wir bereit wären, diesen Handel einzugehen. Ich musste zugeben, dass mich diese Situation moralisch stark forderte. Einerseits hatten wir eine skrupellose Mörderin gefasst, die das Wohl vieler unschuldiger Leben in Gefahr gebracht und wer weiß, was noch für schreckliche Dinge getan hatte. Zweifelsohne musste diese Verbrecherin der Gerechtigkeit der Götter zugeführt werden. Dann war dort die Buße, die Kyranos angedeutet hatte. Hester zurückzulassen, gefesselt und all ihrer Gegenstände beraubt, dies kam einem Todesurteil gleich. Und zuletzt war da die enorme Bedrohung, welche von Serra Sintelfink ausging. Sie zu stoppen, war das oberste Ziel und wesentlich wichtiger als die Dragonaden der Mörderin, die gefesselt vor uns kniete, auf die Goldwaage zu legen. Oder? Es schien nicht nur mir so zu gehen. Das Abwägen zwischen Gerechtigkeit und Wichtigkeit beschäftigte alle meine Freunde. Der Torwaler hingegen schien die Sache klar zu sehen. Sicherlich lag es an der Wildheit, der äußerst groben Natur und der Prise Unaufrichtigkeit, die bei seinem Volke weit verbreitet waren, dass er in unser aller Namen auf das Angebot einging, wenn sich Hester nicht gegen uns stellen würde. Mir gefiel das ganz und gar nicht. Zumindest Kyranos und Faruk schien es ebenso zu ergehen. Selbst Hester hatte eine solche Antwort wohl nicht erwartet, denn sie vergewisserte sich erneut, dass sie frei sein würde, sollte sie uns helfen. Nun verlangte sie ein Versprechen von uns. Faruk ergriff nun die Initiative, nachdem er angestrengt nachgedacht hatte und etwas nervös wirkte. Er berührte Hester an der Schulter und versicherte ihr eine zweite Chance, sollte sie einen Eid auf Praios selbst ablegen, dass sie uns nicht verrate. Entgegen meiner Erwartungen nahm sie dieses Angebot an und schwor, uns zu helfen. Auffällig war, dass sie meinem aranischen Freund einen irritierten Blick zuwarf, nachdem sie gesprochen hatte. Ich konnte nicht einordnen, wie ich ihn deuten sollte, doch weiter darüber nachdenken konnte ich nicht. Notiz: Mein Freund hüllte sich in meinen Augen stetig mehr in einen geheimnisvollen Mantel, der ein klärendes Gespräch unerlässlich werden ließ. Faruk glaubte, dass sie wahr gesprochen hatte, und so verblieben wir mit diesem pikanten Handel, mit dem wohl niemand zufrieden war. In meinen Augen war es die Mörderin Hester, die hier am meisten gewann.